Hallo, liebe Podcast-Freunde im In- und Ausland und willkommen zu einer aufregenden Runde des geistreichen Vergnügens. Machen Sie es sich bequem, greifen Sie nach Ihrem Cognac und Ihrer Pfeife und lassen Sie uns gemeinsam in die goldenen Tare Ihrer Freak-Jugend eintauchen. Und nun, ohne weiteres, lassen Sie uns beginnen mit der ersten Frage. Wer ist unser erster Kandidat?
Ja, hallo, ich bin Fabian aus Hamburg und ich werde heute das Sprichwort beweisen, dass Serien nur dafür da sind, gebrochen zu werden.
Unser zweiter Kandidat folgt sofort auf dem Fuße.
Hallo, ich bin Christian aus Nürnberg. Mein einer Konkurrent isst Pilze, um größer zu werden. Mein anderer hat noch mehr Pylonen gebaut, aber es wird nicht reichen. Ich werde sie mit Skill besiegen.
Und zu guter Letzt.
Hier ist Gunnar aus Karlsruhe. Ich bin hier in Baden und das unterscheidet uns, weil ihr müsst ja erst noch baden gehen.
Diese drei werden sich nun ihren Fragen stellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Lauschen Sie gespannt, was es heute wieder geben wird beim Stay Forever Quiz. Wenn Sie die Aufmerksamkeit, die Sie mir gerade schenken, dieser Sendung schon länger schenken, dann müssten Sie wissen, dass sich unsere Regeln hier und da immer mal leicht verändern. Es werden in jedem Quiz immer neue Spielmodularien eingeführt, um die ganze Sache interessanter zu machen. Jedes Mal dieselbe Weise langweilt nicht nur die Hörer und Kandidaten, sondern vor allem mich und meinen Assistenten Herrn Bär, der sich in der Produktionskabine befindet und mir mit Rat und Tat zur Seite steht und aufpasst, dass keine Schimpfwörter gesagt werden. Das gibt nämlich Punktabzug. Ach so, und Joker bekommen Sie erst zwischendrin. Am Anfang gibt's keine. Alles klar? Gut. Aber bevor wir zu den neuen Spielmethoden kommen, starten wir erst mal klassisch. Meine Herren, sind Sie bereit?
Ja.
Die erste Frage von Sascha. Bei der PS2 gibt es bekanntlich meist große weiße Türme beim Starten. Die Anzahl repräsentiert die Anzahl gespielter Spiele. Was repräsentiert die Höhe der Türme? A. Wie oft im Spiel gespeichert wurde. B. Wie oft das Spiel gestartet wurde. C. Wie lange das Spiel gespielt wurde. Oder D. Die Höhe hat nichts zu bedeuten. Sie wird wahllos beim Starten festgelegt. Herr Schmidt, Ihre Antwort.
Ich habe von der PS2 keine Ahnung. Ich habe noch nie eine PS2 gestartet. Aber wenn ich ein Designer wäre und würde mir die Mühe machen, dem irgendeine Bedeutung beizumessen, dann wäre das naheliegendste, wie lange dieses Spiel gespielt wurde, das jeweilige. Deswegen habe ich diese Antwort gewählt.
Herr Käufer.
Ja, ich habe die gleiche Antwort. Ich hätte noch ein bisschen mehr Begründung parat. Lustigerweise weiß ich es auch nicht, obwohl ich sehr, sehr viel PS2 gespielt habe. Es überrascht mich auch selbst, dass ich das nicht weiß. D ist es nicht, weil wenn das keine Bedeutung hätte, dann wäre diese Frage nicht entstanden. A, das mit dem Speichern, das hat nicht jedes Spiel eine Speicherfunktion, also kann das nicht sein. B wäre auch okay, wie oft das Spiel gestartet wurde. Das könnte man aber sehr leicht manipulieren. Deswegen ist es C, wie lange das Spiel gespielt wurde.
Und Herr Lott.
Die Kollegen haben recht.
Nein, sie haben alle nicht recht. Die richtige Antwort ist B, wie oft das Spiel gestartet wurde. Antwort C ist tatsächlich ein Irrglaube. Zwar hat die PS2 eine Echtzeituhr und Spiele können diese auch nutzen, jedoch trackt die PS2 die Spielzeit nicht mit. Stattdessen wird nur gespeichert, wie oft man das Spiel startet. Das kann jeder mit seiner PS2 selber ausprobieren. Die Turmdaten werden auf die Memory Card von Slot 1 gespeichert in der Datei Your System Configuration. Der Name ist irreführend, die eigentlichen Konsoleneinstellungen werden auf einem kleinen Flash-Speicher in der Konsole gespeichert. Diese Datei beinhaltet nur die Turmdaten. Löscht man sie, sind alle Türme beim nächsten Starten weg. Startet man nun ein Spiel, erscheint beim Reboot ein Turm, startet man es wieder, wird er größer und so weiter. Und so kann man die Türme von allein wachsen lassen. Danke Sascha für diese Frage und die Erklärung.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich in einem Quiz noch so viel lernen würde.
Das stimmt.
Und dann so einen Unsinn.
Die nächste Frage von unserem Cutter Johannes. Im Hauptverzeichnis der CD von Anstoß 2 liegt eine Datei namens keks.wav. Die spielt einen Ausschnitt aus einem Film ab. aus welchem A. die nackte Kanone 2,5, B. das Leben des Brian, C. Beverly Hills Cop oder D. Pulp Fiction? Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Tja, da bin ich leider ein bisschen aufgeschmissen. Also ich hätte mit Mühe und Not noch die Vermutung anstellen können, dass Pulp Fiction eventuell neuer ist als Anstoß 2. Aber das mag nicht mal stimmen. Und bei den anderen ist jede Antwort für mich so gut oder schlecht wie die nächste. Also ich habe dann B genommen, das Leben des Brian.
Herr Lott.
Ich habe auch B genommen, das Leben des Brian. Aber jetzt im Nachhinein kommt mir das falsch vor. Weil das heißt ja, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das Kekswaff heißt. Und ich weiß gar nicht, ob im Leben des Brian ein Keks vorkommt. Jetzt liege ich vielleicht falsch, egal. Ich liege nicht falscher als Fabian, darauf lege ich Wert.
Okay. Herr Schmidt.
Kommt mir so vor, als müsste man das wissen, als müsste man das Zitat, das da gemeint ist, kennen. Aber ich weiß es auch nicht. Ich kann mich dem nur nähern über die Person des Gerald Köhler. Und der gute Gerald kommt mir nicht vor wie jemand, der so sowas wie Beverly Hills Cop oder Pulp Fiction tendiert, sondern glaube ich eher ins Alberne und da aber dann doch wieder ins seriös Alberne. Deswegen bin ich auch bei B gelandet, bei Das Leben des Brian.
Die Antwort hören wir hier, indem wir die mysteriöse Datei einfach einmal abspielen.
Setz dich, nimm dir einen Keks, mach es dir schön bequem. Du Arsch!
Ja, das ist aus Das Leben des Brian. Sie haben alle drei recht.
Ah, kommt doch ein Keks drin vor.
Aber warum liegt die Datei dabei Anstoß 2 im Verzeichnis?
Diese Frage ist übrigens sehr interessant. Johannes hat nämlich den Köhler tatsächlich gefragt, warum die da liegt. Der schreibt, ich habe direkt Rolf Langenberg gefragt, aber der weiß es auch nicht. Das ist seltsam. Wenn ich das nächste Mal zu Hause bin, schaue ich nach. Ist das nachgemacht oder echt aus einem Film? Seine darauf folgende Mail war, ich konnte nichts ermitteln, aber die Datei scheint es tatsächlich zu geben. Wir haben ja viel Quatsch gemacht damals und viele spontane Ideen umgesetzt. Aber ich habe keine Erinnerung, dass wir sowas im Spiel benutzt haben. Sorry. Mit freundlichen Grüßen, Gerald Köhler.
Wie cool. Ein Mysterium.
Sie haben alle einen Punkt. Das fängt ja versöhnlich an. Frage 3 folgt hier. Computerspiele finden ja bekanntlich immer in bestimmten Zeiten oder Epochen statt. Sortieren Sie bitte folgende Spiele nach dem Jahr, in dem Sie spielen. A. Hanse, B. Vermeer, C. Kaiser.
Boah.
Während Sie überlegen, die Frage kommt von Herrn Dr. Sebastian Simon. Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ich habe C, A, B. Ich habe den Eindruck, Kaiser spielt vielleicht zur Zeit von einem deutschen Kaiser, vielleicht sagen wir mal Karl der Große oder so. Und dann wäre das nächste die Hanse, die ja, keine Ahnung, 1400 und irgendwas spielt vielleicht oder auch 1500 irgendwas, keine Ahnung, aber jedenfalls so in der Mitte von diesem Jahrtausend. Und dann Vermeer, das spielt ja schon fast in der Jetztzeit. Also zuerst Kaiser, dann Hanse und das Neueste ist dann Vermeer.
Herr Käufer.
Ja, ich könnte die genauen Jahre jetzt nicht benennen, aber ich habe mir das relativ schnell genauso hergeleitet, wie Gunnar das gemacht hat und habe deswegen auch CAB genommen.
Herr Schmidt.
Ich würde noch ergänzen zu dem, was Gunnar richtig gesagt hat, dass Vermeer unmittelbar nach Ende des Weltkriegs beginnt, also im Jahr 1918. Aber das, wo ich mir nicht sicher bin, ist bei Kaiser. Ich meine, das könnte natürlich auch irgendwie in der Zeit nach dem Hanse noch angesiedelt sein. Aber ich bin am Ende da bei dem gleichen gelandet. Also ich glaube auch, es ist zuerst Kaiser, dann Hanse, dann Vermeer.
Leider liegen sie alle drei falsch. Die richtige Antwort ist A, C, B. Hanse, Kaiser, Vermeer.
In welchem Jahr spielt denn Kaiser?
Kaiser spielt im Jahr 1738.
Wow, zu spät.
Da gibt's ja schon Kanonen und so. Aber gut, Kanonen gibt's ja auch schon 1000 Jahre früher fast. Ich weiß es nicht.
Was für eine gute Frage.
Ja.
Die spannendste Frage ist jetzt aber, werden wir auch bei der nächsten Frage wieder alle das gleiche antworten?
Mal sehen. Frage 4. Im originalen Spiel Worms von 1995 hatte man die Möglichkeit, verschiedene Soundbanks auszuwählen. Neben verschiedenen Sprachen wie Deutsch, Englisch oder Französisch gab es auch eine Soundbank mit dem Namen Toons. Einige Samples stammen aus einer populären Cartoon-Serie, vermutlich ohne Einwilligung der Originalinhaber. Michael möchte jetzt von Ihnen wissen, um welche Serie handelt es sich? A. Beavis and Butthead, B. Die Ren und Stimpy Show, C. Die Simpsons oder D. Animaniacs. Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Ich habe mich entschieden für D. Animaniacs. Es ist aber nur eine wilde Vermutung. Das ist ja alles hochgepitcht bei diesen Soundbanks. Von daher könnte ich noch nicht mal daraus, glaube ich, zurückschließen auf die Natur der Cartoon-Serie. Ich dachte, zu dem anarchischen Humor von Worms passt vielleicht Animaniacs am besten.
Herr Lott.
Ich dachte, zu dem anarchischen Humor von Worms passt Beavis und Butthead am besten. Ich weiß es doch auch nicht.
Ich weiß schon, was Fabian jetzt sagen wird.
Was sagen Sie denn, Herr Käufer?
Ja, es ärgert mich jetzt, dass die Serie gerissen ist der identischen Antworten, denn ich hätte auch oder habe auch Animaniacs genommen. Simpsons glaube ich nicht. Also das, habe das Gefühl, das war damals zu groß, als dass sie sich das getraut hätten. Beavis und Butthead kann ich mir von der Tonalität her irgendwie nicht vorstellen. Ren und Stimpy kenne ich auch, aber glaube ich nicht. In Animaniacs habe ich A, irgendwie den größten Pool an Hauptcharakteren gesehen und die sind alle auch sehr aufgedreht und sehr quietschig und so. Und das konnte ich am ehesten mit dem Spiel noch in Verbindung bringen.
Die Serie der gleichen Antworten ist auf jeden Fall gebrochen, aber nicht die Serie der falschen Antworten. Sie liegen alle drei falsch. Die Antwort ist C, die Simpsons.
Echt?
Ach was.
Hätte ich nicht gedacht.
Die Simpsons würden dich ja heute binnen 10 Minuten dein Video offline nehmen lassen, wenn du irgendwas aus einer Simpsons-Folge irgendwo bei YouTube verwendest, aber naja.
Das war der Amiga im Jahr 95. Das hat niemanden mehr interessiert.
Das glaube ich auch.
Die letzte Frage des ersten Blockes stellt uns jetzt ein alter Bekannter.
Heutige Spiele sind formlose Datenpakete zum Runterladen. Zuvor waren alle Spiele rund. Aber welche abenteuerliche Serie hatte ihren Ursprung auf einem quadratischen, nicht rechteckigen Datenträger? A. Phantasy Star, B. Castlevania, C. Déjà-vu, D. King's Quest.
Die Frage kam von Herrn Henna Thomsen, Technikexperte bei Stay Forever.
Also, was kann denn das sein?
Herr Lott, was ist es denn?
Ja, ich habe keine Ahnung. Wo soll ich denn das wissen? Was ist das für eine komische Frage? Ich würde mal sagen, dass es Phantasy Star und Castlevania nicht sind. Das sind doch Konsolenspiele und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Konsolenspiel auf einem quadratischen Datenträger erschienen ist. Das muss ja eine Diskette sein, oder? Quadratischer Datenträger. Oder heißt das, da darf auch keine Scheibe in der Diskettenform drin sein? Also habe ich mal Déjà-vu gesagt. King's Quest müsste aber auch auf dem quadratischen Datenträger erschienen sein. Ich verstehe die Frage nicht. Ich weiß es doch auch nicht.
Herr Käufer.
Also ich dachte schon, dass ich die Frage verstanden hätte. Bei A und B schließe ich mich Gunnar an. Also ich würde sagen, das eine ist Master System und das andere war ein Famicom-Spiel und die waren beide nicht quadratisch, diese Module. Ich habe dann auch Déjà-vu genommen, weil das und King's Quest kamen mir dann auch wieder gleichermaßen geeignet vor. Und dann habe ich gedacht, bei unserer aktuellen Glückssträhne werde ich bestimmt mal einen Punkt machen jetzt mit der 50% Chance.
Und Herr Schmidt.
Boah, ich bin so doof. Jetzt wird der liebe Quizmaster gleich wieder sagen, dass wir alle falsch liegen. Ich habe Phantasy Star genommen, weil ich dachte, das ist Master System, wie du schon sagtest. Und ich wusste nicht mehr, was für Datenträger das hat. Obwohl ich mit Henna schon eine Folge darüber gemacht habe und dachte, vielleicht sind die quadratisch. Déjà-vu hat eine 3,5-Zoll-Diskette auf dem Mac. Und King's Quest kam auf einer 5,25-Zoll-Diskette.
Fuck.
Und die 5,25-Zoll-Diskette ist das quadratische. Jetzt ja, würde ich so drüber nachdenken.
Die 3,5 ist nicht quadratisch.
Also wäre King's Quest richtig gewesen und wir liegen wieder alle falsch.
Ja, richtig.
Schöne Herleitung.
Ach, wo sind die Joker, wenn man sie braucht?
Lassen Sie uns doch mal kurz die Antwort von Herrn Thomsen hören.
Gehen wir mal rückwärts durch die Zeit. Das erste Phantasy Star erschien 1987 auf dem Master System. Dessen Module waren rechteckig, das schmale japanische ebenso wie das breite westliche oder die Sega Card. Das ist also raus. Castlevania kam 86 auf das NES. Auch das hatte rechteckige Module. Allerdings erschien dieses Spiel zuerst in Japan für das NES-Diskettenlaufwerk, das Famicom Disk System. Und dessen 3-Zoll-Disketten waren höher als breit, mithin ebenso rechteckig. Déjà-vu kam 85 heraus für den Macintosh. Der hatte ja schon die moderne 3,5-Zoll-Diskette. Und die hatte Grundmaße von 93 mal 90 Millimetern. War also auch knapp. Rechteckig. Ja, bleibt noch King's Quest von 84. Das kam zunächst für den PC Junior und der nutzte ein 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk. Und diese Diskette war 133 mm hoch und ebenfalls 133 mm breit und damit, ja, quadratisch.
Ich habe etwa die ersten 25 Sekunden meiner Nachdenkzeit damit zugebracht zu denken, eine viereckige CD. Gab es das eigentlich?
Das ist schon ziemlich doof.
Es gab ja später so viereckige Freak-CDs, später, wo auch dann Programme drauf waren, so kleine. Das hat mich so blockiert.
Also ich habe zwei Fragen an der Stelle. Die erste ist, Gunnar und Chris, habt ihr nicht Déjà-vu erst vor ungefähr 2 Wochen besprochen als Thema bei Stay Forever?
Genau, ja.
Okay.
Ernsthaft, ob ich jetzt noch genau gewusst hätte, auf welche Diskette das zuerst kam?
Du hast sogar in der Folge noch über die Disketten erzählt, die in der Packung lagen.
Ach stimmt, über die kleinen, das stimmt.
So viel zu unserem Gedächtnis.
Also meine zweite Frage wäre noch können wir das hier einfach abbrechen und diese Folge niemals veröffentlichen, weil das ist ja beschämend für uns alle, was hier bisher heute passiert ist.
Wieso? Wir sind alle gleich auf.
Na, normal würde ich jetzt schon 4-5-1 hinten liegen.
Fabian, du bist so gut wie noch nie an dieser ersten
Runde. Ja, Fabian, du führst.
Nee, ihr seid so schlecht wie noch nie.
Wann hast du noch jemals geführt nach 4 Fragen? Das ist schon cool.
Boah, ich führe nicht.
5 Fragen waren es bis jetzt. Der Zwischenstand für alle, die nicht aufgepasst haben bis jetzt. Herr Lott, 1 Punkt. Herr Schmidt, 1 Punkt. Und Herr Käufer, 1 Punkt. Eigentlich war in diesem Quiz gedacht, dass nach jedem Block der Spieler mit den niedrigsten Punkten, die er in diesem Block verdient hat, einen Joker bekommt. Das sind sie jetzt aber alle 3. Und aus Gründen der Fairness und der Spannung kriegt einfach niemand einen Joker für diese Runde und für diese unfassbar schlechte Leistung, die sie hier gebracht haben und mir mein ganzes Spielkonzept kaputt machen. Denn der Letzte in dieser Runde hat nämlich noch eine weitere Möglichkeit, seine Mitspieler reinzulegen. Und das werden wir aber trotzdem machen. Wir nehmen einfach den letzten Spieler des letzten Quizzes. Herr Käufer.
Nee, ich will das gewesen sein. Es gibt ja offenkundig einen Vorteil hier für schlecht sein. Ich verstehe nicht, warum du dich beschwerst. Wir sind doch viel schlechter als sonst. Und den Joker kriegt man ja fürs schlecht sein. Jetzt sind wir besonders schlecht, um uns einen Joker zu ergaunern. Und das hat aber nicht geklappt. Jetzt müssten wir eigentlich fairerweise alle 3 einen Joker kriegen. Und ich sehe überhaupt nicht ein, wieso Fabian für das letzte Quiz doch irgendwas kriegt.
Netter Versuch.
Ich mag den Einsatz von Herrn Lott und deswegen gebe ich jetzt Herrn Lott die Möglichkeit, die sonst ein schlechterer Spieler gekriegt hat. Herr Lott, ich gebe Ihnen jetzt eine Auswahlmöglichkeit von verschiedenen Fragen. Sie bestimmen, welcher Spieler welche Frage beantworten muss. Diese Fragen werden auch im Laufe des Spiels zur Auswahl gestellt. Das heißt, was jetzt weg ist, wird später nicht mehr möglich sein zu fragen. Wir haben die Kategorien. Lange Schlangen vor Baldurs Tor, Atom-Gandhi, metallische Zahnrad-Zänkereien, Menschen-Menschen, Do you know something about Voodoo, alle Pokémon des Regenbogens, namenhafte Piraten, namenlose Freunde, Lord British's CPU, britische Brüder, Anno dazumal, im Auge des Betrachters, Alter, und Megamenschen. Herr Lott.
Ich möchte, dass der Christian Schmidt die Mega-Menschen-Frage beantwortet, bitte.
Oh, ich bin dankbar. Ich hatte schon gehofft, dass du Pokémon nimmst, aber da bin ich ja nochmal gut weggekommen. Ich weiß es nicht. Ich sag's jetzt schon.
Herr Schmidt, Sie haben jetzt gleich 30 Sekunden Zeit, mir Gegner, also Bossgegner, aus dem Spiel Mega Man 3 zu nennen. Für jeden richtigen gibt es 1 Punkt. Los geht's.
Boah, das werden die längsten 30 Sekunden unseres Lebens. Stein, Mensch, Feuer, Feuerboss, Schraubenboss. Eisboss, Eisroboter, Blitzroboter, Steinroboter, Steinmonster, Giftmonster, Schleimmonster, Nagelmonster, Holzmonster, Marmorgegner,
die Zeit ist
Schreibtischmonster, Lichtgegner.
Mega Man 3 wurde niemals ins Deutsche lokalisiert.
Ja, das wäre eine wichtige Information gewesen.
Okay, sie haben keine richtig.
Das war's.
Wieder keine Punkte.
Das ist eine Unverfrorenheit.
Christian, weißt du, warum ich keine Pokémon genommen habe? Weil du doch Pokémon kennst. Du hast doch jahrelang mit deinem Team das tägliche Pokémon-Spiel gespielt, oder nicht? Oder Pokémon der Woche oder so.
Ja, das stimmt, aber das meinst du, ich hätte mir da irgendeins davon gemerkt. Zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus.
Ah, okay. Naja, gut. Gut, dass wir das jetzt wissen.
Du kriegst dann nachher die Pokémon-Frage. Das kannst du dich jetzt schon mal drauf einstellen.
Jetzt kommt eine außergewöhnliche Spielrunde, der Wettbewerb der Wunder. Heute Abend wird jeder von Ihnen die Chance haben, mit uns ein Stück seines Zuhauses zu teilen. Ein Gegenstand, der nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern auch das Zeug hat, zum Star des Abends gekürt zu werden. Jeder von Ihnen hat etwas Einzigartiges, etwas Persönliches, etwas mit einem gewissen Je ne sais quoi ausgewählt. Es könnte ein Erbstück sein, das Generationen überdauert hat, oder vielleicht ein skurriles Fundstück von einem Flohmarkt, das mehr Fragen aufwirft, als es Antworten gibt. Einer nach dem anderen wird die Gelegenheit bekommen, seinen Gegenstand vorzustellen und zu erklären, warum gerade dieser Schatz den Titel des besten Gegenstandes des Abends verdient. Am Ende des Quizzes werden Herr Bär und ich den besten Gegenstand mit 3 Punkten küren, den Gezo-Gegenstand mit 2 und den Trostpreis, der kriegt 1 Punkt. Herr Schmidt, fangen Sie an.
Also ich habe euch mitgebracht ein Spiel aus meiner Sammlung, das vor noch nicht allzu langer Zeit dort aufgenommen wurde und das ich mir extra aus den USA importiert habe. Ich habe es gesehen, ich habe mich sofort verliebt und musste es haben. Und das, obwohl es in einer schnöden DVD-Box kommt und aus dem Jahr 2011 ist, eigentlich weit aus meinem Sammlerhorizont schon raus. Aber in dem Spiel kommen endlich 2 Dinge zusammen, die ganz organisch zusammengehören. Und dieses Spiel heißt Scripture Chess. Und ganz recht, es ist Schach mit Bibelsprüchen. Wie funktioniert das, fragt ihr euch? Nun, man macht einen Schachzug und dann bekommt man ein inspirierendes Zitat aus der Bibel. Und das war's. Und das stammt auch nicht von irgendwem, sondern von Troy Linden, der ein Programmierer ist, der in der US-Branche seit Ewigkeiten erfolgreich ist. Und zum einen hat er die Firma mitgegründet, Park Place Productions, die das erste John Madden Football für Electronic Arts entwickelt haben. Und dann ist er irgendwann auf diese evangelikale Spur abgebogen und hat christliche Spiele gemacht. Und ich habe auch nur deswegen das Scripture Chess mitgebracht, weil ich sein eigentliches Magnum Opus noch nicht in meiner Sammlung habe. Da suche ich noch. Das stammt aus dem gleichen Jahr 2011 und heißt Praise Champion und ist eine SingStar-Variante mit christlichen Liedern.
Wir bewerten die Sachen ja erst am Ende der Folge. Ich kann aber jetzt schon sagen, das war das Langweiligste, was ich jemals gehört habe.
Jetzt warte doch erstmal, bis die anderen beiden ihr Zeug dabei haben.
Ja, genau, was ich bis jetzt gehört habe.
Na, super.
Die nächste Frage kommt von Herrn Müller. Welcher der folgenden Charaktere ist der erste NPC, der den namenlosen Helden in Gothic 1 nach dem Intro-Video anspricht? A. Diego, B. Gorn, C. Milton oder D. Lester? Käufer hat schon ziemlich zielsicher hier als erstes seine Antwort eingeloggt. Ein alter Gothic-Fan anscheinend. Na dann mal, Herr Käufer.
Ja, das liegt sehr lange zurück, dass ich Gothic 1 zum letzten Mal gespielt habe. Ich habe tatsächlich das gerne gespielt damals. Ich weiß, dass ich relativ oft den Anfang gespielt habe. Komischerweise ist mir nichts mehr präsent. Und der einzige Name, wo jetzt hier was geklingelt hat, war Diego. Ist aber bestimmt falsch, weil die anderen gibt es im Spiel bestimmt auch.
Herr Schmidt.
Ja, die anderen gibt es im Spiel auch. Ich habe auch Diego genommen. Man wird da reingeschmissen am Intro in diese Kuppel, landet da in, ist das so ein Pool, glaube ich, so ein Teich? Und dann ist es doch Diego, der einen unter die seine Fittiche nimmt. Glaube ich. Also ich bin bei Fabian.
Herr Lott, wo sind Sie?
Ich bin auch bei... Was habe ich denn eingetippt? Nein, ich habe was anderes eingetippt, als ich gedacht habe. Das ist ja lustig. Ich bin ein bisschen, also eingetippt habe ich D. Das wäre Leicester, aber ich bin gar nicht der Meinung, dass es Leicester ist. Ich wollte D wie Diego eintippen und
ja.
bin hier an meinem eigenen Unvermögen gescheitert. Aber ist jetzt egal. Ich glaube auch Diego ist falsch. Ich glaube, Christian hat recht, dass Diego einen unter die Fittiche nimmt. Aber ich glaube, da sind doch vorher Sachen passiert. Das ist doch nicht der erste Charakter, der mit dir spricht. Diego ist doch so eine autoritäre Figur, oder nicht? Leicester ist, glaube ich, auch falsch, aber ich bin nicht mehr so sicher, ob Diego richtig gewesen wäre, selbst wenn ich es geschafft hätte, das einzutippen.
Diego ist aber richtig.
Ich bin zu dumm.
Der Anführer der Schattendiebe aus dem alten Lager hilft dem Spieler am Anfang auf die Beine, nachdem er im Intro-Video in die Barriere geworfen wurde. Ein Punkt für Herrn Schmidt und Herrn Käufer.
Sehr gut.
Nice.
Dann kann ich einfach den Anfangsbuchstaben nehmen von den Leuten, das wäre doch logisch gewesen. Ja, gut.
Die nächste Frage von Herrn Müller. Welches der folgenden Spiele ist kein offizieller Moorhuhn-Ableger? A. Moorhuhn Schweizer Meisterschaft. B. Moorhuhn Fußballmanager. C. Moorhuhn Kart 3. Oder D. Moorhuhn Adventure, der Schatz des Pfarrau.
Christian, kannst du mir einen Gefallen tun und davor deine Antworten die Buchstaben schreiben, die wir auswählen dürfen? Ich stand schon wieder gerade kurz davor, M auszuwählen.
Ja.
Also M.
Gut. Charlotte, was haben Sie genommen?
Ich habe B genommen für Moorhuhn Fußballmanager. Da kann ich mich nicht dran erinnern an einen Moorhuhn Fußballmanager. Das Adventure mit dem Schatz des Pharao, das kommt mir so bekannt vor und das fällt auch so raus hier. Das ist bestimmt richtig. Moorhuhn Kart gab es zumindest mal eins, warum soll es da nicht drei gegeben haben? Und Moorhuhn Schweizer Meisterschaft gab es auch, das war halt das Spiel zur Schweizer Meisterschaft. Der Fußballmanager weiß ich nichts von, aber mei.
Herr Käufer.
Tja, ähnliche Herleitung wie bei Gunnar. Ich habe auch B genommen. Die Schweizer Meisterschaft klingt wieder so schräg spezifisch, dass es das schon geben wird. Der einzige Trick hier könnte sein, oder die falsche Fährte, dass es vielleicht nur zwei Kartspiele gab, aber die gab es sicher und deswegen bin ich dann auch bei B, dem Fußballmanager, gelandet.
Der Schmidt.
Freunde, wir sind uns wieder einig, ich habe dem nichts hinzuzufügen, nice. Außer dass es das Moorhuhn Adventure auf jeden Fall gab.
Ja, die haben alle drei tatsächlich recht. Die richtige Antwort ist B, ja. Der Moorhuhn Fußballmanager ist eine Erfindung. Alle anderen Spiele gibt es. Eine Schätzfrage. Oh Gott. Wie viel einzigartige Charaktere, das heißt mit eigenem Namen, gibt es in Gothic 1?
Ist das ein subtiler Hinweis darauf, dass wir mal eine Gothic-Folge machen sollen?
Dann wüsstest du das.
Dann wüsste ich das.
Ach so, es kommen gar keine Optionen. Ich warte die ganze Zeit wie so ein Ochse hier.
Wir sollen schätzen.
Schätzfrage.
Wer am nächsten dran ist, kriegt den Punkt.
Das sind ganz schön viele.
Es fehlt noch Herr Schmidt, der anscheinend gerade alle Finger und Zehen einsetzt.
Ja, aber er hat doch nur 10 Finger. Wenn er jetzt gleich 10 sagt, lache ich mich tot.
Herr Käufer, was ist Ihre Antwort?
Ja, ich habe mich jetzt von Gunnar ein bisschen irritieren lassen, weil er gesagt hat, es sind sehr viele, noch bevor unsere Abstimmzeit geschlossen war. Dann habe ich das nochmal ordentlich nach oben korrigiert. Mittlerweile kommt es mir vor, als wäre das immer noch zu wenig. Ich habe 428 genommen.
Wow. Okay.
Herr Lott.
So viele habe ich jetzt nicht gedacht, Fabian.
Ach was, ich dachte, in so einem Dorf stehen schon 20.
Ja, ich glaube auch. Also ich habe 200 genommen. Irgendwas in dieser Größenordnung. Vielleicht sind es auch nur 100, vielleicht sind es auch 300. Finde 200 aber für ein Spiel schon ganz schön viel.
Und Herr Schmidt.
Ich habe das kurz wissenschaftlich überschlagen. 30 Leute im alten Lager, 30 im neuen Lager, 30 im Sumpflager sind 90, dazu 10 Orks und Xardas und dann sind wir bei 101.
Ja, es gibt so wenig Areal in dem Spiel.
So spezifisch, Christian, wie schön.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Es muss gerechnet werden. Wer ist näher dran?
Genau, ich muss gerade alle Finger und Zehen. So, die richtige Antwort ist 164. Oh. Alot hat recht.
Jetzt hat er den dummen Punkt bekommen und den Rückstand wieder aufgeholt, Fabian. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, und jetzt haben tatsächlich wieder alle drei gleich viel Punkte, nämlich drei.
Das ist uns selber unangenehm.
Frage Nummer 10 von Mark. Im Jump'n'Run Super Mario World 2 Yoshi's Island, das 1995 für das SNES erschien, kam zum ersten Mal ein Gegnertyp vor, bei dessen Namen sich die deutschen Übersetzer offensichtlich von dessen Kleidung inspirieren ließen. Welcher Gegner ist das? A. Ikul. B. Dugonzi. C. Xilebo. Oder D. Hap-Hap-Mu.
Was? Ich kenne dieses Spiel so gut und ich kann nichts mit dieser Frage anfangen.
Ikul ist ein Gegner mit einem gelben Hemd, einem roten Halstuch und blauer Hose. Dugonzi hat einen grünen Turban und einen roten Mantel. Xilebo hat einen freien Oberkörper und eine blau-weiß gestreifte Hose. Und Hap-Hap-Mu hat einen freien Oberkörper mit braunen Fransenhosen und Mokassins.
Gibt's die wirklich? Alle? Sagt jetzt natürlich wieder keiner was dazu.
Das ist eine ganz schön super Frage, ehrlich gesagt.
Herr Lott.
Also ich kann mich nicht an irgendwelche von diesen Gegnern erinnern, aber wenn man Ikul umdreht, dann kommt Lucky raus und das gelbe Hemd, das rote Halstuch und die blaue Hose ist das, wie Lucky Luke gekleidet ist.
Herr Schmidt.
Ja, und wenn man Dugonzi umdreht, kommt Isnogut raus und bei Xilebo Obelix, das hilft uns leider noch nicht weiter, Gunnar. Das Einzige, was ich nicht zuordnen konnte, ist Hap-Hap-Mu, was dann Umpapa wäre. Wenn das eine Comicfigur ist, dann kenne ich die nicht. Also musste ich danach gehen, was mir am wahrscheinlichsten erschien, was ein Gegner in Super Mario World anhat. Und dann bin ich bei der braunen Fransenhose in den Mokassins gelandet, also bei D. Hap-Hap-Mu. Aber um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung.
Ach, jetzt checke ich das erst. Okay, ich bin ja so doof. Jetzt war es ja leicht für den Fabian. Er muss ja bloß wissen, welches das eine Ding ist, was es im Spiel wirklich gibt. Die anderen gibt's natürlich nicht.
Das ist richtig, was Gunnar sagt. Ich habe verhältnismäßig lange gebraucht, um das zu verstehen mit den rückwärts geschriebenen Namen. Als ich das dann aber gesehen hatte, dann war ich direkt bei C, weil es gibt so einen Charakter, der, den erkennt man vor allem an dieser blau-weiß gestreiften Hose. Der sieht sonst nicht Obelix ähnlich, aber ich glaube, das ist ein früher Endgegner. Das ist einer von diesen, wenn man den beschießt, das hat das Spiel häufiger gemacht, dann skalieren die so in der Größe und werden immer größer, bis du die irgendwann besiegt hast. Und ich glaube, so ein Gegner ist Xilebo.
Die richtige Antwort ist C. Herr Käufer hat recht. Die restlichen Antworten wurden vom Fragensteller Mark ausgedacht und beziehen sich natürlich, wie richtig erkannt, auf weitere franco-belgische Comic-Charaktere, die übrigens alle aus der Feder des Autors René Goscinny stammen. Lucky Luke, Isnogut und Umpapa. Aber die richtige Antwort hier ist Obelix.
Verdient.
Dankeschön.
In der französischen Version des Spiels ist der Name des Gegners auch von Obelix abgeleitet. Da ist es aber nicht Obelix rückwärts, sondern es ist ein Anagramm von Obelix. Da heißt er Belixo. Im japanischen Original heißt der Charakter Donburi, was man mit Schüssel übersetzen kann. Und im Englischen heißt er einfach Bird.
Schön.
So, die letzte Frage der aktuellen Runde. In einer mageren Spielbibliothek aus gerade einmal 22 Titeln enthält Nintendos gescheiterte Konsole Virtual Boy auch drei Adaptionen bzw. Lizenztitel. SD Gundam Dimension War und Waterworld sind zwei davon. Doch auf wessen Werk basiert der dritte Titel? A. H.P. Lovecraft, B. J.M. Barrie, C. Jules Verne oder D. Agatha Christie.
Boah, die Fragen hier, die Fragen. Bin nicht so sicher, ob mich die Fragen hier glücklich machen.
Will jemand sagen, was J.M. Barrie so geschrieben hat? Das weiß ich nämlich gar nicht.
Bücher.
Würde ich gerne, wenn ich's wüsste. Das sagt mir auch nichts, der Name. Dann muss es das ja wohl sein.
Wer ist denn J.M. Barrie? Kenne ich auch nicht. Peinlich.
Herr Käufer.
Ja, unangenehm. Sollte man meinen, das müsste ich wissen. Ich habe manchmal schon überlegt, ob ich mit Henna mal den Virtual Boy bei SFT Bits besprechen soll. Da haben wir nicht gemacht. Deswegen weiß ich es jetzt auch nicht. Und die Frage irritiert mich echt so, weil ich dachte, mir würden immer noch so 10 bis 15 Spiele einfallen. Aber gar kein Spiel, was auf irgendeinem Buch oder einer literarischen Vorlage basiert. Ich kann mir aber weder Lovecraft noch Jules Verne noch Agatha Christie irgendwie vorstellen. Ich habe dann den mir Unbekannten oder die mir Unbekannte J.M. Barrie genommen.
Kurze Erklärung hier. J.M. Barrie ist ein Herr und hat Peter Pan geschrieben.
Dann kommt mir die Option gar nicht so schlecht vor.
Herr Schmidt.
Also wie man sich vorstellen kann, habe ich keine Ahnung. Das war spätestens klar, als der Name Nintendo fiel. Ich kann nur ausschließen, Agatha Christie, glaube ich nicht, dass man auf dem Virtual Boy ein Spiel dazu gemacht hätte zu einem Krimi. H.P. Lovecraft hat man in der Ära noch keine Spiele dazu gemacht. Die beiden sind raus. Peter Pan könnte natürlich sein. Tja, klar, könnte sein, weiß ich nicht. Ich habe Jules Verne gewählt. Das kann ich mir noch am ehesten vorstellen, dass man dazu mal so ein, halt mal so ein Spiel raushaut.
Talot.
Die richtige Antwort ist H.P. Lovecraft. Es gibt ein Horrorspiel auf dem Virtual Boy. Das heißt Innsmouth, no irgendwas, aber irgendwas mit Innsmouth nach dem Lovecraft-Roman. Muss man halt einfach mehr die Welt von Lovecraft-Folgen machen, dann weiß man sowas auch.
Ärgerlich. Du hast da einen Heimvorteil.
Die Antwort hören wir hier.
Überraschung, Rachel hier, eure Horrorhexe. Christian und ich dachten, die Antwort zu dieser Frage wäre wahrscheinlich zu offensichtlich, wenn ihr wisst, von wem sie denn eigentlich stammt. Daher bin ich nun die Kinnlade, die euch herunterklappt, die Eisheilige, die euch kalt erwischt, der Operant, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Naja, mir gehen so langsam die Redewendungen aus. Also, zurück zur Frage, die von mir stammt. Nintendo ist bekannt für seine familienfreundliche Spielbibliothek. Dennoch erschien für den kurzlebigen Virtual Boy in den 1990er Jahren ein einziges Horrorspiel und macht somit immerhin knapp 5% der verfügbaren Titel für diese Konsole aus. Innsmouth no Yakata, lose basierend auf der Erzählung Der Schatten über Innsmouth von H.P. Lovecraft. Das Spiel ist eine skurrile Mischung aus First-Person-Shooter, Dungeon-Crawler und Survival-Horror, und zwar für Virtual Reality, oder besser gesagt dem, was damals als solches durchging. In den für die Konsole typischen monotonen Rot- und Schwarztönen schleicht die Spielfigur, das ist in dem Fall ein Privatdetektiv im Jahre 1922, durch die Gänge eines Herrenhauses voller Monster. Die einzelnen Level sind die labyrinthartigen Fluren des Hauses. Auf jeder Etage muss die Spielerin oder der Spieler innerhalb eines gewissen Zeitlimits den Schlüssel zum Ausgang finden und natürlich den Ausgang selbst. Und das war's dann auch schon. Mit Lovecraft hat das nur bedingt was zu tun, abgesehen vielleicht vom Design der Monster und natürlich den Rückbezug auf die kleine, finstere Ortschaft Innsmouth. Dennoch ist das Spiel eine Perle unter den Lovecraft-Adaptionen, eben weil es so skurril ist. Viel Spaß euch!
Die Antwort war richtig von Herrn Lott. Ein Punkt für Herrn Lott. Damit ist dieser zweite Block vorbei. Und Herr Lott und Herr Käufer haben beide 4 Punkte und liegen vorne. Hinten dran Herr Schmidt mit 3 Punkten.
Da habe ich mir den Joker jetzt verdient.
Richtig, Herr Schmidt.
Durch geschicktes Falschantworten. Ah, sehr gut.
Und außerdem dürfen Sie jetzt entscheiden, wer von den beiden anderen eine von unseren Jeopardy-Fragen beantworten muss.
Ja, das wird natürlich der gute Herr Lott sein. Man hört das Grinsen in meiner Stimme. Jetzt ist nur die Frage, was? Ich traue ihm das mit den Pokémons noch zu, deswegen machen wir das nicht. Ich wäre eigentlich versucht, ihm die Civilization-Frage zu geben. Also ich nehme an, dass Atom-Gandhi Civilization wäre, aber da haben wir ja gerade erst eine Folge dazu gemacht. Deswegen nehme ich eine andere Kategorie, wo ich mir einigermaßen sicher bin, dass Gunnar keine Ahnung davon hat. Und zwar Lord British's CPU.
Oh Gott.
Herr Lott. Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit. Nennen Sie mir Systeme außer DOS, Amiga und C64, auf denen Ultima 4 erschienen ist.
Was? Wieso Ultima 4 ausgerechnet? Apple II.
Ein Punkt.
Commodore 64. Bestimmt ja auch die Atari 8-Bits, oder?
Ja, 2 Punkte.
Ist das nicht sogar auf dem Master System erschienen?
3 Punkte.
Auf irgendeinem Japaner bestimmt. MSX2. Ach, Japaner. PC
88.
PC88.
Jesus. 5 Punkte. Schluss.
Schluss?
Ah, ja. Okay. Richtig.
Boah, so ein Ärger. So eine Billigfrage.
5 Punkte. Es sind Apple II, Atari 8-Bit, Atari ST, FM Towns, FM 7, wie Sie richtig sagten, MSX 2, Master System, NES, PC 88 und PC 98. 5 Punkte für Sie. Herr Lott.
Oh, jetzt habe ich dem die Punkte zugespielt. Nein, wie dumm. Und ich habe selbst meine Frage schon verbrannt. Das gibt's doch gar nicht.
Ich hatte befürchtet, ich muss irgendwie Virtues aufsagen oder sowas oder Gegner.
Ja, das hatte ich gehofft. Da ging's ja gar nicht mal um Ultima, da ging's ja nur um dumme Systeme. Unfassbar.
Tja, dann, Herr Lott, was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe hier, nein, andersrum, ehe ich das erkläre, ich habe einen rachsüchtigen Wesenszug manchmal. Ich lebe das nicht aus, in der Regel, aber ich habe das. Und manchmal ärgere ich mich sehr über Leute und dann wünsche ich denen Übles an den Hals. Und ich weiß, da gab es mal jemanden, dem habe ich so viel Übles an den Hals gewünscht, und ich sage jetzt keine Namen, da habe ich versucht, den zu töten mit Geisteskraft. Durch Anschauen. Ich habe mir so vorgestellt, ich war total konzentriert, mir so vorgestellt, wie sein Gehirn dann platzt, wie die kleinen Äderchen aufplatzen im Kopf. Ich habe mir das alles in grafischen Details vorgestellt. Und irgendwann hat er sich so an die Schläfe gefasst. Und dann dachte ich, jetzt ist es soweit. Und dann war es aber nicht. Das hat gar nicht geklappt. Meine Geisteskräfte waren nicht groß genug. Man kann es nicht. Das ist einfach schwierig, jemand mit Geisteskraft umzubringen. Und ich bin jetzt alt und habe es nicht so richtig nochmal versucht und versuche selten, Leute mit Geisteskraft zu töten. Aber ich versuche Leuten schon noch was Böses an den Hals zu wünschen. Und dafür habe ich mir einen Würfel gekauft. Und das ist ein D20-Würfel, so ein großer, fester D20-Würfel. Und da stehen einfach Todesarten drauf von Leuten, auf Sachen, die man sterben kann. Also der Würfel ist der How Will You Die-Würfel. Und dann würfelt man und dann steht da Rather Abruptly oder Existential Dread oder durch einen verliebten Oktopus.
Steht da auch drauf, vor Langeweile totgequatscht?
Ich muss mal gucken, vielleicht. Ich glaube nicht. Alien-Larven steht hier noch.
Die nächste Frage. Jeder kennt Solid Snake, den legendären Helden der Metal Gear-Reihe von Konami. Aber Snake ist nicht der einzige mit einem reptilischen Spitzennamen im Metal Gear-Ensemble. Unter den folgenden Charakteren aus der Metal Gear-Reihe ist einer ein Eindringling. Wer von ihnen ist der fiktive Schlangenagent, den es nie gab? A. Naked Snake, B. Liquid Snake, C. Simmer Snake oder D. Solidus Snake? Fabian möchte diese Frage von Ihnen wissen.
Unser Fabian?
Es kommt mir fast so vor, weil ich weiß sie natürlich sofort.
Ja, sowas.
Nein, ein anderer Fabian. Ihre Antwort noch, Herr Lott.
Jetzt.
Was haben Sie ausgewählt, Herr Lott?
Simmer Snake. Das kommt mir sehr unbekannt vor. Ich verstehe schon den Witz, dass das alles irgendwie was mit Aggregatzuständen zu tun hat und so. Aber an Zimmer kann ich mich nicht erinnern, fürchte ich. Sorry.
Herr Käufer.
Ja, ich habe natürlich vergessen, dass wir jetzt diesen Joker im Spiel haben. Ich bin mir wahnsinnig unsicher. Auf keinen Fall weiß ich es zu 100%. Aber ich würde ganz leicht auch zu C, Simmer Snake, tendieren.
Herr Schmidt.
Hä? Wirklich, Fabian? Ich hätte jetzt erwartet, dass du das sofort aus dem Ärmel schüttelst. Jetzt bist du dir so unsicher.
Nee, leider gar nicht. Ich kenne mich da echt nicht so gut aus.
Ja, nee, okay. Dann muss ich auf mich selbst vertrauen. Ich kenne mich natürlich mit der Metal Gear Solid Serie jetzt nicht besonders gut aus, aber gut genug, dass ich glaube zu wissen, dass es Naked Snake und Liquid Snake gibt. Aber kann natürlich alles andere auch sein, so komisch wie die Benennungen da immer sind. Aber zufälligerweise bin ich auch bei Simmer Snake gelandet. Insofern muss ich mich gar nicht umentscheiden.
Na, überleg dir das nochmal. Ich glaube, mittlerweile ist es falsch.
Nee, dann möchte ich dir Trost spenden, wenn es bei uns beiden falsch ist. Das ist schon okay.
Antwort A ist ein anderer Spitzname für Big Boss, den Gründer der Söldnereinheit Foxhound. Antwort B ist der Name des Hauptantagonisten aus Metal Gear Solid. Antwort D ist ein weiteres Produkt aus dem berüchtigten L'Enfant Terrible-Projekt. Dementsprechend ist Antwort C die richtige Antwort. Alle einen Punkt. Jetzt eine Frage von Kevin. Was ist die mathematische Besonderheit von den Titeln der Anno-Serie? Keine Antwortmöglichkeiten. Da wird verräterisch laut in die Tasten gehauen von Herrn Käufer und Herrn Schmidt. Ja, Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Das ist die Quersumme, die immer 9 ergibt aus den Zahlen der Jahren zusammengesetzt, also 1404, 1602 und so weiter. Das gibt dann immer 9, wenn man das addiert.
Herr Schmidt.
Habe ich ganz genauso aufgeschrieben in genau den gleichen Worten.
Und Herr Lott.
Ich habe da nur Quersumme 9 hingeschrieben, das wird ja wohl reichen.
Ja, das reicht. Sie kriegen alle einen Punkt. Die nächste Frage von Herrn Müller. Welches ist das am besten bewertete Spiel der PC Joker Ausgabe 1.96?
Was?
A. The Dick. B. Star Wars Rebel Assault 2. C. Rayman. Oder D. FIFA Soccer 96.
Was ist denn das für eine Frage? Wo sollen wir denn das wissen?
Das ist anscheinend eine Frage, die sich alle drei hier stellen, denn die Antworten trudeln sehr langsam ein. Ah, da wird, oh, da geht's los. Alles klar. Herr Schmidt, was ist Ihre Antwort?
Wenn das irgendwas Naheliegendes wäre, dann würde man doch diese Frage nicht stellen. Also, The Dick ist raus. FIFA 96 hätte es vermutlich verdient, aber kam das nicht im Sommer? Ich weiß es nicht. Raus. Rayman, no way. Raus damit. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem PC überhaupt kam zu der Zeit. Es muss Rebel Assault 2 sein.
Alot.
Habe ich auch gedacht. Aber wer würde denn Rebel Assault 2 die beste Wertung geben? Nicht mal der Joker, oder? Ich habe FIFA genommen, weil FIFA halt 96er, sensationeller Teil. Das werden sie doch wohl erkannt haben, die Kollegen.
Herr Käufer.
Ja, ich war da so ähnlich drauf wie Gunnar, muss ich sagen. Ich habe auch gehofft, dass die Kollegen der PC Joker schon so schlau waren, damals hinter die Fassade von Rebel Assault 2 zu schauen. Andererseits finden Christian und ich habe heute noch Dragon's Lair auch gut. Das war spielerisch jetzt auch nicht besser. Aber ich bin auch bei FIFA dann gelandet, weil ich mir dachte, dieses random Sportspiel-Sequel, warum das dann in die Liste aufnehmen, wenn es das nicht wäre? Und Rayman, ja, also in PC-Kreisen sind Jump'n'Runs ja nicht so der Hype, obwohl das ein sehr gutes Spiel ist, und The Dick ist es auch nicht. Deswegen FIFA.
The Dick hat eine Wertung von 74% bekommen.
Verdient.
Star Wars Rebel Assault 2, eine Wertung von 86%.
Oh.
Rayman 85% und FIFA Soccer 96 hat eine 90%ige Punktewertung bekommen im PC-Joker. Ein Punkt für Herrn Lott und Herrn Käufer. Damit, mit dieser Frage, ist Herr Schmidt wieder an das Ende der Kette gesprungen. Eine Frage ist allerdings noch, bevor die Runde beendet ist. Und die Frage hören wir hier.
Hallo ihr Lieben, hier ist Fabian vom Down to the Detail Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass auch ich einmal euer Spielewissen auf die Probe stellen darf. Vor einigen Monaten haben wir für euch eine Staffel zu Gabriel Knight, The Beast Within produziert. Und ich spoilere jetzt hoffentlich nicht, wenn ich sage, dass dort Werwölfe eine zentrale Rolle spielen. Dazu meine Frage an euch. Wie vielen Werwölfen begegnen wir als Gabriel Knight in diesem Spiel? Traumsequenzen nicht mitgezählt. A. Einem. B. Zwei. C. Drei. Oder D. Vier. Und da ihr unseren Podcast sicher aufmerksam gehört habt, wird euch die Antwort hoffentlich recht leicht fallen.
Wow.
Tja.
Erläutert Ihre Antwort.
Ich habe keine Ahnung, ich kann mich an das Spiel gar nicht mehr erinnern und ich habe auch das tut mir leid, Fabian, den Podcast nicht gehört. Ich rate jetzt einfach stumpf, dass es 4 ist.
Herr Käufer?
Da war ich auch kurz davor. Ich liebe dieses Spiel. Also ich habe es damals geliebt. Ich habe es natürlich jetzt seit Jahrzehnten nicht gespielt. Ich habe tatsächlich auch den Podcast gehört. Ich glaube, dass es irgendwann so eine Einstellung gibt mit so einer Gruppe an Leuten, die alle Wölfe sind und so. Aber dann hat mich das so irritiert mit den Traumsequenzen und den Spiegelbildern, dass die da ausgeschlossen seien. Dann habe ich gedacht, es ist vielleicht nicht die maximale Anzahl. Ich bin dann komischerweise bei C3 gelandet.
Klingt auch gut.
Herr Schmidt.
Ja, gut, dann haben wir uns ein bisschen verteilt. Ich habe den Podcast gehört, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Gabriel wird selber zum Werwolf, aber das ist ja ausgeschlossen mit dem Spiegelbild. Dann der Baron ist ein Werwolf und ich bilde mir ein, da ist noch mal einer von diesem Club da, der den Gabriel anfällt. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe jedenfalls zwei gesagt.
Die Antwort kommt von Fabian hier.
Ja, und die richtige Antwort ist natürlich B2, namentlich Baron von Zell und der Baron von Glover. Gratulation an alle, die richtig lagen, und ja, euch weiterhin und auch den Zuhörern viel Spaß und viel Erfolg beim Raten. Macht's gut.
Ich kasteie mich jetzt nicht für diese schwierige Frage.
Ja, musst du auch nicht. Du hast ja schon 5 Punkte geschenkt bekommen mit deinem Ultima-Fachwissen.
Kaum jemand hätte so viel über die Lore und das Game Design von Ultima gewusst wie ich. Das sieht man doch hier an meiner Beantwortung der Frage.
Du hast einfach random 80er-Systeme geraten.
Ja.
Die Pokémon-Frage ist bestimmt, nennen Sie Farben, die Pokémon-Spieler schon hatten. Und dann musst du nur den Regenbogen durchzählen.
Sie können das jetzt entscheiden, Herr Schmidt, nämlich welche Frage Herr Käufer beantworten wird. Sie liegen nämlich hinten, kriegen damit tatsächlich einen zweiten Joker. Und bestimmen jetzt, was Herr Käufer beantworten muss.
Ja, die Pokémon-Frage wird schon mal nicht werden für Fabian Pokémon-Käufer. Fabian Nintendo-Käufer, möchte ich fast sagen. Ich glaube, Fabian hat keine Ahnung vom Auge des Betrachters. Von Dungeons & Dragons zumal. Würde ich jetzt mal, also hoffe ich jetzt mal ganz dringend. Fabian, du bekommst die Kategorie im Auge des Betrachters.
Ist das so, Herr Käufer? Haben Sie?
Ich habe da sehr wenig Ahnung. Es hätte hier viele Kategorien gegeben, in denen ich sehr wenig Ahnung gehabt hätte. Aber Christian hat eine getroffen, da habe ich besonders wenig Ahnung von tatsächlich. Ich hätte mich über die Metal Gear Solid Rubrik oder sowas gefreut. Das wäre mein Ding gewesen.
Mal abwarten. Jetzt haben Sie erstmal 30 Sekunden Zeit, mir Klassen aus dem Spiel Eye of the Beholder zu nennen, die man da spielen kann. Los geht's.
Zauberer, Dieb, Bogenschütze, Ritter.
1.
Kleriker.
2.
Schurke. Was gibt's denn da noch? Waldläufer, Elfe.
3.
Bandit habe ich schon gesagt. Oh, ich bin da so schlecht drin.
Und stopp.
Naja, bin ich mehr als zufrieden mit.
Die Antwortmöglichkeiten wären gewesen Dieb, Kämpfer, Kleriker, Magier, Paladin oder Waldläufer. Sie haben 3 richtig benannt. Sie können sich bei Herrn Schmidt bedanken.
Vielen Dank, Christian.
Boah, ich möchte mal kurz festhalten, die Frage an Gunnar war, zählen Sie Plattformen auf? Die Frage an Fabian war, zählen Sie generische Rollenspielklassen auf? Und die Frage an mich war, nennen Sie auf Englisch ganz präzise Bossmonster aus einem völlig obskuren japanischen Konsolenspiel? Alter!
Ja, vor allen Dingen auch Teil 3 von Mega Man, das ist wirklich hammerschwer.
Du hättest aber 3 Punkte gehabt, Chris, wenn du einfach die auf Englisch gesagt hättest.
Ach so, okay. Jetzt reib's noch rein, das tut noch besonders weh.
Ja, es waren halt Gemini Man, Hard Man, Magnet Man, Needle Man, Shadow Man, Snake Man, Spark Man, Top Man, ja. Sowas halt.
Ach so, ich wusste noch nicht mal, dass die auf Man alle enden, aber gut, das ist jetzt auch nicht meine starke Seite. Ich wandle nachher meine Joker in Goldmünzen um, alles gut.
Ja, aber Christian, du hast letztes Mal ja einfach die relativ einfache Frage bekommen nach Sierra-Spielen mit vollständigem Namen und hast da schon erstaunlich wenige gewusst, während ich den Launch-Titel des Atari VCS aufsagen musste.
Ja,
also
stimmt.
Ich schäme mich ein bisschen für meine leichte Frage, aber es ist auch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit.
Also ich bin rundum begeistert jetzt mittlerweile, muss ich sagen. Ich bin ja mehr als happy mit.
Mit nachtragenden Menschen umgeben.
Diese Begeisterung, Herr Käufer, können Sie jetzt auch auf uns und die Hörer übertragen, indem Sie uns Ihren mitgebrachten Gegenstand vorstellen.
Ja, ich habe natürlich jetzt die Gegenstände der anderen schon gehört, deswegen muss ich mir nur noch etwa 70% der Mühe geben, die ich mir eigentlich nehmen wollte. Ich habe hier auch ein Spiel liegen, aber es ist nicht irgendein Spiel, es ist die Super Mario Bros. Super Mario All-Stars Anniversary Collection zum 25. Geburtstag von Super Mario 2010 für die Wii veröffentlicht. Das heißt, es sind 4 der allzeit besten Mario-Spiele im Besonderen und Videospiele im Allgemeinen auf eine Disc gebrannt für eine der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten, nämlich für die Wii. Und das Besondere daran ist, ich habe sie 2011 bei einem Interview von Shigeru Miyamoto unterschreiben lassen, wahrscheinlich dem bekanntesten japanischen Spieleschöpfer aller Zeiten. Und diese Kombination aus diesen Facetten, also Spiel, Spielebibliothek, die hier zusammenkommt, es sind ja gleich vier für diese Konsole, unterschrieben vom Macher, der einer der wichtigsten Menschen ist in diesem Medium, über das wir uns hier schon seit so vielen Jahren unterhalten. Ja, das halte ich persönlich für relativ schwierig zu schlagen, ehrlich gesagt.
Du hast also auch ein Game mitgebracht. Wie aufregend.
Ja, aber ein vernünftiges, nicht so ein Quatschpick wie Christian.
Ich würde sagen, da kann Gunnar schon mal auswürfeln, auf welche Weise dein Spiel sterben wird. So langweilig ist das.
Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund, Herr Schmidt. Sehr schön. Machen wir doch mal hier gleich weiter mit Frage Nummer 19 von Christoph. It's Shooter-Klassiker Doom ist berüchtigt dafür, dass er auf nahezu jedes erdenkliche Gerät portiert wurde. Für welches der folgenden Geräte wurde kein Doom-Port erstellt? A. Ein mit Kartoffeln betriebener Taschenrechner. B. Ein Tamagotchi. C. Ein Smart-Thermostat. Oder D. Ein Schwangerschaftstest.
Jesus. Oh Gott.
Herr Käufer, was haben Sie?
Ja, ich habe so eine ganz krude Faszination für diese vielen Doom-Ports und lese mir immer jeden Artikel, wenn das wieder irgendwo portiert wurde, auch begeistert durch. Dann jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil ich wenige dieser konkret benannten Beispiele hier kenne. Ich würde natürlich, wie jeder rational denkende Mensch, als erstes Schwangerschaftstest normalerweise nehmen, aber das ist so absurd als Antwortmöglichkeit, dass es den schon geben wird, diesen Port. Ich bin dann bei dem Smart-Thermostat gelandet.
Hallo.
Ich habe gedacht, wo es bestimmt nicht läuft, ist auf einem mit Kartoffeln betriebenen Taschenrechner. Und dann dachte ich, das ist ja so absurd. Das wird ja wohl niemand hier nehmen. Und bin dann auf den Smart-Thermostat, nein, ich bin dann auf den Schwangerschaftstest gegangen, weil ich den viel weniger absurd finde als den Taschenrechner.
Herr Schmidt.
Ich bilde mir ein, den Schwangerschaftstest gibt's. Ich glaube, da habe ich ein Video dazu gesehen, wenn das nicht ein Hoax war. Und ansonsten muss das ja nun auch ein Gerät sein, das zumindest genügend Rechenpower hat, damit da auch ein Doom drauflaufen kann.
So wie so ein Schwangerschaftstest zum Beispiel, weil das so viel Rechenpower hat. Ja, deine Logik ist unbestechlich, Christian.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was für eine Art Schwangerschaftstest das ist, aber wenn das irgendwie ein neumodisches Gerät ist, dann wird da halt schon irgendein Chip drinstecken, der heutzutage schnell genug ist, dass da ein Doom damit laufen kann. Anders als im Tamagotchi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tamagotchi, also bei bestem Willen nicht, Rechenpower für ein Doom hat, anders als ein Smart-Thermostat oder von mir aus auch ein Taschenrechner, egal wo der Energie dann rausbezieht. Kann ja auch ein moderner Taschenrechner sein, ja, da kann da schon irgendein Prozessor drin stecken. Also für mich ist es das Tamagotchi.
Ich will dir da jetzt nicht reinreden, Christian, aber Tamagotchi kannst du nicht nur mit dem 1998er Tamagotchi gleichsetzen. Es gibt ja über die Jahre viele verschiedene Iterationen an Tamagotchis, ne? Das nur kurz als Hinweis.
Das mag völlig richtig sein, aber ich möchte mich trotzdem nicht umentscheiden. Ich bin mir in meiner Antwort so sicher, wie man halt nur sein kann.
Der Herr Käufer, der hat's faustig, ich merk schon. So, Herr Schmidt hat recht, tatsächlich. Es gab Sehr Doom gut. auf einem mit Kartoffel betriebenen Taschenrechner. Es gibt Doom auf einem Schwangerschaftstest und es gibt Doom auf einem Thermostat. Allerdings gibt es tatsächlich kein Doom auf einem Tamagotchi. Ein Punkt für Herrn Schmidt.
Nehme ich.
Herr Müller fragt noch mal was zum PC-Joker. Welches der folgenden Spiele wurde nicht in der Doppelausgabe 691 der PC Joker getestet?
FIFA.
Das stimmt übrigens.
A. Mighted Magic 3, die Inseln von Terra. B. Mad TV. C. Das schwarze Auge Schicksalsklinge. Oder D. Wing Commander 2, Vengeance of the Kilrathi.
Woher soll ich das wissen? Die sind doch alle aus dem gleichen Jahr, die Spiele, oder nicht? Das ist jetzt so verdächtig, dass mir da niemand drauf geantwortet hat. Vielleicht sind die gar nicht aus dem gleichen Jahr.
Ja, also von mir brauchst du da keine Hilfe zu erwarten. Ich habe da offensichtlich natürlich keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung von Computerspielen. Ich lese nur Fragen vor.
Der Schmidt ist so leise. Warum ist denn der Schmidt so leise? Der bestreitet sich doch sonst immer an jedem Geplänkel.
Herr Schmidt, was sagen Sie?
Ja, was Gunnar vermutet hat, ist vermutlich der richtige Ansatz. Eines von denen stammt nicht aus 91, aber welches? Ich habe so vage im Kopf, dass die schwarze Auge-Spiele später sind, als man meint. Und dementsprechend habe ich mich für die Schicksalsklinge entschieden.
Herr Käufer.
Tja, ich habe Mad TV genommen, aus der Annahme heraus, dass so eine Erstausgabe vielleicht auch nochmal Spiele bündelt, die schon ein bisschen länger zurückliegen, damit du einfach nur fette Spiele in diesem Heft hast, mit dem du aufmachst am Kiosk, weil große Namen natürlich ziehen und Mad TV kommt mir als das unattraktivste dieser Spiele vor.
Nicht schlecht.
Na ja, was?
Ich glaube, Christian hat recht. Ich hätte es nicht so schön begründen können mit, dass die Schwarze Auge-Spiele ja, dass man die immer falsch einschätzt, weil die oft später dran sind. Die kommen manchmal erst später. Ich glaube auch, dass es das Schwarze Auge ist. Das ist doch von 92, oder? Oder 93 sogar? 92? Also ich glaube nicht, dass das so früh getestet wurde wie 691.
Herr Schmidt, wollen Sie Ihren Joker? Ich gebe Ihnen nur immer noch mal die Zeit, aber anscheinend nicht.
Nein. Hat mich nicht überzeugt, was die anderen erzählt haben.
Richtig ist Antwort C, das Schwarze Auge, die Schicksalsklinge, das erschien tatsächlich erst im April 1992.
Ach, sehr gut.
Und hing vielleicht grafisch etwas zurück, was ihre nette Umschreibung angeht.
Das wollte ich damit gar nicht sagen, das war ein hübsches Spiel.
Ja, klar. Man könnte es aber auch ins Jahr 1989.
Können wir denn jetzt zum Joker 1995 übergehen?
Kommen sicher noch ein paar Joker-Fragen.
Lukas will wissen, ohne Antwortmöglichkeiten, welche Farbe haben Varios Schuhe in seinem Standard-Outfit?
Was? Also...
Nee.
Sein Standard-Outfit.
Kann ich da meinen Joker einsetzen?
Kannst du machen, aber du kannst auch noch abwarten, bis wir was gesagt haben.
Ja, ich... ich warte ab, ist Fabian-spezifisch da was dazu gesagt.
Was ist denn das Standard-Outfit nochmal? Ach, was weiß ich nicht, ey.
Also kleiner Tipp, wenn man Varios Namen rückwärts liest, dann kommt so eine franko-belgische Comicfigur raus.
Und der alte Oriaf, ja, den kenne ich.
So, Herr Lott.
Bin ich ganz sicher, ist der nicht grün, der Vario? Also an den Schuhen und darüber irgendwie irgendeine wilde Farbkombination, irgendwas mit Gelb? Also ich habe grün gesagt, keine Ahnung.
Herr Käufer.
Ja, ich war mir unsicher. Also er ist gelb und ich glaube violett oder lila in den Klamotten und die Schuhe sind entweder grün oder blau. Ich habe dann auch grün genommen.
Herr Schmidt.
Ich habe gelb genommen. Mir war nicht klar, dass der Vario oben gelb ist. Ich dachte, der ist ja schwarz. Aber irgendwas Gelbes wird er schon an sich haben. Also wenn ich hier meinen Joker einsetzen kann, dann wechsle ich doch auch auf grün.
Wie viele Nintendo-Figuren fallen dir sonst ein, Chris, die schwarze Klamotten tragen?
Ist nur gut.
Kirby?
Waluigi.
Weiß nicht, gibt's da nicht ganz, ganz viele? Zelda?
Ich glaube nicht.
Die Antwort ist auf jeden Fall richtig. Wario hat grüne Schuhe.
So sieht er aus.
Stark.
Jeder einen Punkt. Timo fragt, wie heißt die Software-Schmiede, die 1986 Mafia für den C64 veröffentlichte?
Ah. Fabian, dein Lieblingsspiel.
Ach ja, das weiß ich direkt.
A. Firebird, B. Beaverware, C. Eaglesoft oder D. Alligator Software.
Es ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele am C64.
Ja, ich weiß.
Ich wusste es auch direkt.
Das ist gut zu wissen für jemanden, der noch einen Joker hat.
Ah nein, ich bin so dumm. Oh, ich bin der Dümmste.
Wärst du dumm?
Ich natürlich.
Oder Fabian hat mich jetzt völlig, oder du bist du so ein guter Schauspieler? Nee.
Es geht.
Der Fabian ist ganz schön manipulativ, ist mir aufgefallen.
Ja, schon. Muss er aber gar nicht sein, weil das weiß doch jeder.
Was haben Sie denn, Herr Schmidt?
C. Eaglesoft.
Was haben Sie denn, Herr Käufer?
Das ist leider richtig.
Was haben Sie denn, Herr Lott?
C. Eaglesoft.
Manu, wieso wisst ihr das?
Alle drei richtig. Alle drei einen Punkt.
Ein großer Klassiker.
Ihr habt euch bestimmt antrainiert, am Tippgeräusch bei mir zu erkennen, ob ich A, B, C oder D drücke. Die hören sich bestimmt anders an. Ich mache mich jetzt immer stumm zwischendurch.
Warum sollten wir das? Das machen wir nur bei Gewinnern, Fabian.
Ich war ehrlich nicht mehr sicher, aber Beaverware gab mir so einen Tipp in die richtige Richtung.
So, der Zwischenstand. 15 Punkte für Herrn Lott, 10 Punkte für Herrn Schmidt und 12 Punkte für Herrn Käufer.
Eieiei, das könnte eine knappe Sache werden.
Wie viele Fragen haben wir denn insgesamt? Oder ist das eine Überraschung?
Noch eine.
Oh, das muss jetzt aber viele Punkte für mich geben. Wobei mein Schachspiel wird nochmal ordentlich Punkte bringen. Ich sehe mich noch gut im Rennen.
Der vierte Block wird jetzt beendet mit einer Frage von Ringo.
Hallo Leute, hier ist Ringo vom Down to the Detail Podcast und ich habe euch heute eine Frage mitgebracht, die euch hoffentlich ein wenig ins Schwitzen bringt. Denn sie bezieht sich auf ein Spiel, welches scheinbar nur die wenigsten gespielt haben. Welches Easter Egg kann man im 2000er Horror-Survival-Spiel Blair Witch Rustin Parr Volume 1 auslösen, wenn man zwei Nickel aus den Eismaschinen des örtlichen Motels und der Tankstelle sammelt und sie im Diner an der richtigen Stelle anwendet? A. Svetlana Lupescu, der weibliche Vampir-Mensch-Hybride und Bloodrain-Prototyp aus Nocturne, betritt das Diner und bestellt das Tagesgericht. B. Der anwesende Gast, welcher bereits als Twin Peaks-Referenz gedacht ist, gibt einen weiteren ikonischen Satz aus besagter Serie zum Besten. C. Der Stranger, Protagonist aus Nocturne und Nebenfigur in Blair Witch, betritt das Diner und schießt uns in den Kopf mit der Ansage, dass wir versagt hätten. Oder ist es D. Gretchen, die Kellnerin und Besitzerin des Diner, verschwindet plötzlich in einer Rauchwolke und ist von einem Moment auf den anderen nur noch leicht bekleidet. Sie steigt auf den Tresen und führt vor den Augen der anwesenden Gäste einen überaus aufreizenden und akrobatischen Tanz auf.
What the fuck? Ach Quatsch, Moment, ich ziehe meine Antwort zurück, sorry.
Kann jemand sagen, was Nocturne ist?
Game. Ein anderes Game.
So ein Horrorspiel.
Ach Quatsch. Jetzt habe ich das ja normal eingetippt.
Gut, dann mal los. Herr Käufer, Ihre Antwort.
Die Frage war schon nicht leicht zu verstehen. Die Antwortmöglichkeiten waren es noch weniger. Ich habe lange überlegt, ich habe dann darüber nachgedacht, ob man da irgendwas macht mit diesen zwei Münzen, was irgendeine Art von logischen Effekt hervorruft. Dann war ich irgendwie schnell bei dem Gedanken, dass man das in irgendeine Art von Jukebox wirft. Und dann war ich entweder bei B, also dass der anwesende Gast dann irgendwie, kommt eine Musik, der erkennt das, macht dazu einen Kommentar und das ist eine Twin Peaks-Referenz. Oder diese Kellnerin, das wäre Antwort D, findet diesen Song so toll, dass sie dann anfängt, auf dem Tresen zu tanzen. Das kam mir aber vergleichsweise unwahrscheinlich vor. Ich glaube, es ist was Dezenteres, nämlich B, der anwesende Gast, der eine Referenz an Twin Peaks ist, sagt einen ikonischen Satz aus dieser Serie.
Herr Schmidt.
Boah, Fabian, das ist jetzt, da hast du mir jetzt richtig zu denken gegeben. Ich war die ganze Zeit bei dieser Nocturne Connection, weil das von den gleichen Entwicklern ist und so eine quasi Fortsetzung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da haben die Jungs von Down to the Detail natürlich eine Staffel dazu gemacht, die ich auch gehört habe, aber das ist so lange her. Deswegen war ich eigentlich bei A, dass dann halt die Svetlana aus Nocturne hier so einen Cameo quasi hat. Aber dass du sagtest, die Münzen müssen ja irgendwo nachvollziehbar eingesetzt werden, ist ein völlig richtiger Gedanke. Und ich wäre dann direkt unter dieser Prämisse bei D gelandet. Jetzt habe ich A, habe ich bis das, was ich gesagt habe. Aber vielleicht nehme ich dann nochmal meinen Joker, mal abwarten, was Gunnar sagt.
Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe halt geraten und ich hatte Fabians Gedankengang auch. Die wird man doch schon in die Jukebox schmeißen. Was soll das denn sonst sein? Das machst du dann mit zwei Nickels. Ein Bier bestellen? Dafür wird's ja wohl nicht reichen. Und warum soll der Stranger jetzt einen töten? Weil ich Nickels in die Luft geworfen habe? Ich weiß nicht. Es muss ja auch noch irgendeinen logischen Sinn haben und irgendwie erschließbar sein. Und wenn es das nicht ist und nur random Wissen abfragen würde, dann wäre es ja eine doofe Frage. Und das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eine erschließbare Frage. Also D.
So, Sie bleiben bei Ihren Antworten. Dann die Auflösung hören wir hier.
Antwort D ist natürlich richtig. Wenn wir von den beiden gefundenen Nickel einen in die Jukebox des Diners stecken und den anderen an Gretchen weiterreichen, fängt diese an, im Stringtanga und mit Nippelcovern auf dem Tresen zu tanzen. Dies ist eins von zwei Easter Eggs, bei denen wir eine weibliche Figur dazu nötigen, die Hüllen fallen zu lassen. Denn wenn man mit Doc Holliday, der Protagonistin, oft genug die Badewanne im Motel benutzt, obwohl sie jedes Mal ablehnt, sie benutzen zu wollen, dann entkleidet sich diese ebenfalls ab einem gewissen Punkt und nimmt ein Bad. So, na dann, viel Spaß beim Weiterraten. Macht's gut.
Ja, das ist ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, dass die Dame jetzt wirklich für einen Nickel anfängt zu tanzen und dass das gar nicht so per se mit der Jukebox zusammenhängt. Naja, ist ja egal.
Zwei Nickel.
einen Nickel an sie und einen für die Jukebox, oder? Die Gretchen und die Jukebox teilen sich also die Hälfte dafür. Einen für die Band und einen für die Tänzerin.
Ein typisches Spiele-Easter Egg der Ende der 90er und frühe der 2000er. Eine Frau zieht sich aus.
Na super.
Hätten wir auch über Ringo sich erschließen können, ne? Ist ja klar, dass das die richtige Antwort ist.
Wir haben jetzt noch zwei Sachen im Programm. Einmal die mir sehr wichtige Allgemeinwissenfrage, die wir aber natürlich schon in der letzten Folge, wie die Hörer vielleicht gemerkt haben, entschärft hatten. Es gibt nicht mehr so viele Punkte, es gibt einen Punkt. Und danach noch die Kür des besten Gegenstandes. Wir fangen mal an mit Herrn Schmidt. Welche Kategorie wählen Sie? Erdkunde, Unterhaltung, Geschichte, Kunst, Literatur, Wissenschaft und Technik oder Sport und Vergnügen? Es ist das Trivial Pursuit von 1989.
Dann probiere ich's doch dieses Mal mit Geschichte, bitte.
Ach, Jesus. Was erlebte man, wenn man im Heiligen Römischen Reich zur Kur ging?
Wenn man im Heiligen Römischen Reich zur Kur ging, dann... Ach, ich habe keine Ahnung, Christian, dann bekam man die Haare geschnitten.
Vielleicht auch, richtig ist, eine Kaiserwahl.
Okay.
Herr Käufer.
Ich nehme Unterhaltung, bitte.
Oh Gott, bist du tapfer.
Riskant, riskant.
Das ist die schwerste Kategorie, finde ich.
Ernsthaft?
Ja, weil jetzt stellt er dir Fragen zu Serien und Musikstücken von 1989. Viel Glück.
Die schwerste Kategorie ist immer noch Sport.
Oder Wissenschaft und Technik.
In welchem Film sieht James Belushi als Pauker rot?
Toi, toi, toi.
James Belushi. Weiß nicht mehr, welcher der Brüder das war. Ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. Ich weiß ich nicht. Bin mir sicher, ich weiß auch nicht, wenn du die Antwort gesagt hast.
Ich weiß auch nicht, was dieser Film ist. Der Film heißt Der Prinzipal. Allerdings glaube ich, dass das okay. Hier vielleicht falsch übersetzt ist, aber naja, keine Ahnung ist keine Ahnung, kein Punkt für Sie. Und Herr Lott, jetzt für Sie?
Erdkunde.
Mutig.
Ah, schlau.
Es ist Zufall, okay? Bitte keine bösen Briefe, aber Herr Lott hat natürlich die beste Technik, wenn er irgendwas nimmt, was auch noch heute Bestand hat. Die Frage ist, welcher Vulkan zerstörte Pompeji?
Oh, das ist der Ätna.
Ja, das ist voll falsch, das ist nämlich der Vesuv. Keine Punkte.
Wie kann man denn das? Ich hätte gewusst, Gunnar. Kannst du froh sein, dass du schon so einen Vorsprung hast.
16, 10, 12 steht es. Und jetzt kommen wir zur Kür des wunderschönsten Gegenstandes. Auf dem unteren Treppchen, Herr Lott mit ihrem Todeswürfel. Der hat tatsächlich Herrn Bär am wenigsten gefallen und ich gebe ihm die Einsicht.
Ja, dann sag doch gleich nächstes Mal, dass wir ein Spiel mitbringen sollen. Wenn das die Pflicht ist, um Punkte zu machen, ja gut, okay.
Nee, Gunnar, es muss halt nur was Interessantes sein.
Wenn halt originelle Sachen nicht gefragt sind, sondern halt Spiele.
Du hast einen Würfel gekauft. Du hast ihn ja nicht mal selber ausgedacht. Du hast den gekauft.
Du hast dein Spiel selber ausgedacht, meinst du? Das würde mich beeindrucken, okay.
Ja, Moment, es ging um beeindruckende Dinge und du hast einen Würfel mitgebracht. Einen Würfel? Der ist auch nicht unterschrieben vom Erfinder der Würfel oder so.
Das stimmt natürlich.
Kann man da Bibelzitate damit würfeln? Nein.
Ja, wenn man Bibelzitate da drauf wären, dann würde es gehen. Ich verstehe den
Dann wäre das eine ganz andere Geschichte.
Ja, ja, alles gut.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, mein Favorit war Herr Schmidt, denn mit so historischen Sachen und so Bibelsachen, also ein Bibelschach des Scripture Chess, das klingt mega interessant und das würde ich halt gern spielen.
Meine Rede.
Aber Entschuldigung, eine Unterschrift von Shigeru Miyamoto in echt, das bedeutet ja auch noch, Fabian stand ihm gegenüber und hat mit ihm geredet. Wahnsinn.
Das Lustige ist, ich habe keinen Beweis dafür, ne, weil es war noch zu Game One-Zeiten und diese Webseite ist ja schon seit Jahren abgestellt. Ich habe natürlich auch kein Foto oder so mit ihm gemacht. Das heißt, ich könnte es einfach auch selber drauf gekritzelt haben, habe ich aber nicht.
Das wäre umso dreister und damit umso besser. Einfach die Unterschrift von Shigeru Miyamoto fälschen, nur um in so einem Quiz hier die Jury zu beeindrucken. Ganz toll.
Ich möchte mal kurz einwerfen, weißt du, wie viele Spiele Miyamoto in seinen Lebzeiten unterschrieben hat? Vermutlich Zehntausende, die da drauf draußen sind. Aber wie viele Leute haben Scripture Chess gekauft? Da bin ich vermutlich einer von einer Handvoll Leuten auf der Welt. Möchte ich nur noch mal schnell zu bedenken geben.
Das konnte man bestimmt über irgendeinen Versand in tiefsten Homeschool-USA, haben das bestimmt hunderte Kirchen sich aufschwatzen lassen. Nee, nee.
Ja, könnte sein. Aber keiner hat's ausgepackt. Was kriegt man denn jetzt dafür, wenn man da gewonnen hat? Oder wenn man Zweiter ist?
2 Punkte. Und wenn man Erster ist, 3 Punkte. Das bedeutet, wir haben einen Stand. Herr Lott, 17 Punkte. Herr Schmidt, 12 Punkte. Und Herr Käufer, 15 Punkte. Moment. Herr Lott, Sie kriegen 2 Punkte Abzug, weil Sie 2x Fuck gesagt haben. Damit ist der Endstand. Herr Lott 15, Herr Schmidt 12 und Herr Käufer 15 Punkte. Das schreit nach einem Tiebreaker. Zum Stechen wird jetzt Herr Schmidt Ihnen beiden, Herrn Lott und Herr Käufer, eine Kategorie aussuchen, die Sie beantworten müssen. Zuerst, welche Kategorie muss Herr Lott nehmen?
Soll ich ihm doch die Pokémons geben? Es gibt hier eine Kategorie, die heißt Do You Know Something About Voodoo? Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf sich das bezieht, aber ich denke, so oder so dürfte Gunnar keine Ahnung von Voodoo haben, also wäre das die Kategorie für ihn.
Könnte auch eine Monkey Island-Frage sein.
Jetzt hast du Gunnar natürlich schön Punkte geschenkt, indem er die Nebencharaktere aus Monkey Island gleich benennen darf.
Nee, es gibt doch die Kategorien namhafte Piraten noch, dann wird doch das die Monkey Island-Frage sein.
Ja, sind ja nicht alles Piraten bei Monkey Island.
Ich denke, das ist die Gabriel Knight-Frage, aber wir werden sehen.
Geben Sie bitte Herrn Käufer auch noch die Frage, damit wir jetzt das entscheiden gleich, welche Kategorie es, damit da nicht taktiert wird.
Fabian kriegt die langen Schlangen vor Baldurs Tor, weil er vorher ja schon bewiesen hat, wie viel Ahnung er von Dungeons & Dragons hat.
Der hätte beim nächsten Mal ein anderes Genre zuschustern können, nicht schon wieder so ein PC-Rollenspiel.
Man muss ja auch was lernen.
Ich möchte, dass das spannend wird.
Spannend wird's auf jeden Fall. Herr Lott, Sie sind dran. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Bei Monkey Island 2. Chuck's Revenge. Das erste Kapitel ist ja das Largo-Embargo. Da muss man ja eine Voodoo-Puppe bauen, um Largo zu vertreiben. Nachdem Guybrush die Voodoo-Lady, die ihm sagt, was er braucht, verlässt und bevor er zu ihr zurückkehrt, damit sie die Puppe bastelt, wandern ein knappes Dutzend Gegenstände für diese Rätselkette in Guybrushs Inventar. Nennen Sie alle möglichen Gegenstände, die Guybrush im Inventar benutzt und verbraucht, um am Ende diese Voodoo-Puppe zu erstellen.
Oh Gott, für die ganze, nicht nur die er für die Voodoo-Puppe selber braucht, sondern die...
Alle Gegenstände dieser Rätselkette. 30 Sekunden, los.
Eine Käsereste, Geld, Nadeln, Largus-Kleidung, ein Abholschein für die Wäscherei für Largus-Kleidung. Eins. Spucke, ein Toupet, die Knochen des Großvaters, Faden, nee, das war das schon.
Wie ist der am 4?
Schlamm, Knochen, Stopp. Bestimmt Knochen.
Sie haben 5. Es sind ein Eimer mit Schlamm, ein Messer, ein Wäschereiticket, ein weißer BH, ein Toupet, ein Papier, Spucke am Papier, Schaufel, Knochen. Ja, 5 Punkte für Sie, Herr Lott. So. Dann Herr Käufer, 30 Sekunden Zeit. Nennen Sie die Namen von möglichen Partymitgliedern in Baldur's Gate 1.
Ich habe das nicht gespielt, ich kann da nichts sagen. Keine Ahnung.
Einige davon kommen im zweiten Teil auch nochmal vor.
Ja, das hilft natürlich sehr. Johnny, Tipp. Jimmy, Ringo, Ronny, Danny, Diego, Achim, Walter... Frank, Gustav.
Einige von denen kommen im dritten Teil auch vor.
Ich kann's, weil keine Ahnung, es tut mir leid. Das bringt auch nichts, dass ich jetzt random Namen rate. Ich werde niemals auf irgendeinen kommen.
Nö, die Zeit ist auch vorbei. Die sind auch auf keinen gekommen. Sie hätten Khalid sagen können, Jaira, Minsk, Imuen, Xar, Vikonia, nee. Edwin, Quail, Garrick, Sky, Faldron, Brunwen, Xan, Alora, Koran, Kivan, Jeslik. Gina hier.
Khalid habe ich schon mal gehört, tatsächlich.
Minsk ist doch der bekannteste, der mit dem Hamster. Ah. Aber wenn man es nicht gespielt hat.
Jetzt muss ich mit der Schuld leben, dass ich Gunnar hier noch die finalen Punkte zugeschustert habe. Ey, das ist wirklich bitter.
Ja, es ist richtig. Matrix ist bestätigt. Code Blau, wir leben in der Simulation. Er gewinnt und gewinnt und gewinnt. Schnallen Sie sich ab, fallen Sie auf die Knie und beten Sie. Es gibt nur einen. Herr Lott hat recht. Herr Lott hat recht. Herr Lott hat recht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an meine Kandidaten. Und vielen Dank an unsere Fragensteller. Ich gebe zurück in die Podcast-Zentrale.